Ihr Lieben, willkommen bei einer sehr besonderen neuen Podcast-Folge hier bei Peace, Love and Therapy. Ich habe euch auf Social Media gefragt, ob ihr Lust habt, mitzuwirken bei einer Podcast-Folge und von Herausforderungen in eurem Leben zu erzählen und wie ihr die gemeistert habt. Weil ich irgendwie immer wieder feststelle, ja, ich lade hier spannende Menschen ein, führe Gespräche mit denen über bestimmte Themen oder quasi mache so Experteninterviews, Expertinneninterviews. Und ja, ich dachte mir, ich will einfach mal was anderes machen und zwar euch mit dazu holen. Und die Vorgabe war, dass ihr von einer Herausforderung erzählt und erzählt, wie ihr da rausgekommen seid. Schriftlich oder mit Sprachnachrichten. Und jetzt sind einige Sprachnachrichten und ein paar Texte zusammengekommen und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich möchte an dieser Stelle allerdings auch noch mal eine kleine, wie nennt man das, Triggerwarnung aussprechen. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele krasse Themen zusammenkommen, aber ihr habt nicht hinterm Berg gehalten. Und ja, ich möchte einfach eine Triggerwarnung aussprechen für verschiedene Themen, die mit mentaler Gesundheit zu tun haben. Zum Beispiel Suizid, Gewalt in der Familie, Depression, Tod. Und ich möchte dich einfach nur einladen, für dich selber zu schauen, wann ist der richtige Zeitpunkt, dir diese Sachen anzuhören und wann passt das vielleicht nicht so gut rein. Und als nächstes möchte ich noch ein riesen Dankeschön aussprechen für euer Vertrauen, dass ihr es erstens nicht nur mit mir teilt, sondern jetzt irgendwie auch mit meiner Community. Das ist hier quasi wie so eine Art Community-Projekt jetzt geworden. Und was ich tatsächlich auch überhaupt nicht geplant hatte, ist, dass da teilweise auch so ein bisschen, naja, fast Testimonials draus geworden sind, weil einige der Geschichten, die habe ich auch im Coaching begleitet, andere habe ich nicht im Coaching begleitet, also das war keine Voraussetzung dafür, dass ihr Geschichten mit mir teilt. Und jetzt würde ich sagen, habe ich genug geredet, ich gebe euch jetzt den Raum.
Ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz vorne an. Ich weiß, dass es etliche Leute gibt, die sagen, hey, ich hatte eine schwere Kindheit und das war alles nicht einfach und so. An der Stelle würde ich vielleicht einfach mal ansetzen. Und zwar ist das Problem, dass mein Papa damals psychisch nicht ganz stabil war und mehrfach halt unser Haus damals auseinandergenommen hat, Möbel aufgeschlitzt hat, meine Mama bedroht hat, Scheiben eingeworfen hat. Und da war ich, glaube ich, 7 oder 8 Jahre alt. Und sowas macht natürlich was mit einem, wenn man irgendwie... Ich habe irgendwas gesucht im Nachtschrank von meiner Mama und habe da halt einen Brief gefunden, wo mein Name drauf stand. Und klar guckt man da als kleiner Junge rein, dann könnte ja ein Geburtstagsgeschenk oder ein Weihnachtsgeschenk oder was auch immer sein. Und in dem Brief stand dann drin, wenn du das liest, bin ich wahrscheinlich tot. Und das ist natürlich heavy in dem Alter. Und ja, das hat mich jahrelang begleitet, also unterbewusst. Klar hat man das dann oder meint das irgendwann verarbeitet zu haben. Allerdings resultierte aus diesem ganzen Szenario, was ich da miterlebt habe über Jahre hinweg, dass ich irgendwie nie gelernt habe, mit meinen Gefühlen umzugehen. Und ich wusste immer gar nicht so genau, was passiert denn überhaupt gerade mit mir? Warum reagiere ich denn so? Warum bin ich denn nicht beziehungsfähig? Warum raste ich denn komplett aus? Also ich kannte nur Wut, Trauer und Aggressivität und alle anderen Gefühle habe ich halt komplett ausgeblendet. Und auch diese Gefühle habe ich ausgeblendet und habe halt, seitdem ich 12 Jahre alt war, sehr, sehr stark angefangen, Alkohol zu trinken und damit natürlich alles irgendwie verdrängt. Alles, was an Gefühlen in mir hochkam, habe ich halt in Alkohol ertränkt. Und damals war das natürlich lustig, weil man hatte auch einen Freundeskreis. Klar, das sind irgendwie Jugendliche, die gehen im Wald ein bisschen saufen und so. Und ja, ich habe auch irgendwie mit Ach und Krach noch mein Abi geschafft, aber damals ging das schon los. Also ich habe mit 13, glaube ich, das erste Mal mir die Arme aufgeschlitzt mit einem abgebrochenen Badmintonschläger. Und bin dann zu meinen Eltern gelaufen, weil die wollten nicht, dass ich Vokabeln lerne. Und ich habe mir halt die Vokabeln, die französischen Vokabeln, habe ich mir halt in den Arm geritzt. Und bin damit zu meinen Eltern gelaufen, die haben das gesehen. Und letztendlich habe ich halt jahrelang um Hilfe geschrien. Und ich wurde halt nie wirklich ernst genommen. Ich wusste mir auch nicht anders zu helfen. Und ich wusste damals nicht, dass es sowas gibt wie Selbstliebe-Coachings oder YouTube, wo man sich halt einfach mal informieren kann, was ist denn los mit dir? Und keiner hat mir halt psychologische Hilfe angeboten. Und das ging dann so weiter, dass ich die Stadt verlassen habe, meine Ausbildung woanders gemacht habe, sehr weit weg von meinen Eltern und insgeheim halt den Erzählungen von meinem Papa halt hinterher gelaufen bin. Also das, was er aus seinem Leben erzählt hat, wollte ich auch leben. Er hatte halt relativ viel Geld früher. Ich hatte halt nicht so viel Kohle, habe trotzdem irgendwie den Lifestyle gelebt. Drogen hier, Party da, dies und das. Und das war auch meistens immer sehr, sehr witzig, bis halt irgendwann, weiß ich gar nicht wann, ich glaube so mit 25 der komplette Break kam. Das war kurz vor Silvester und da ist einfach alles zusammengebrochen und ich habe mir halt ich habe meine Wohnung auseinandergenommen, ich habe alles zerlegt, ich habe Spiegel zertrümmert und habe mir dann mit einer Spiegelscherbe das Gesicht halt aufgeschnitten und davon halt Bilder an meine Ex-Freundin und an meine Eltern gesendet. Und ja, dann war halt wirklich so weit, dass meine Mama gekommen ist. Und dann hatte ich noch zwei Freunde hier, die haben auf mich aufgepasst. Nicht, dass noch mehr passiert, dem bin ich auch bis heute sehr, sehr dankbar. Und die hat mich dann in einen geschlossenen Entzug gebracht über Silvester. Und dann hat sie mich mit nach Hause genommen danach, nach ein paar Tagen, wo ich wieder nüchtern war. Und dann haben wir halt wirklich Hilfe für mich gemeinsam gesucht und zwischendurch, ja, habe ich auch keinen Alkohol getrunken, also 6 Wochen lang oder 8 Wochen, auch nichts konsumiert, wo ich bei meinen Eltern war, habe mich dann völlig manisch in so ein komisches Projekt reingesteigert, wo ich irgendwie 100 Stunden an so einer Platte rumgelötet habe. Und ja, dann war ich 6 Wochen stationär in Behandlung und da war das erste Mal, dass ich wirklich mit einem Psychologen darüber sprechen konnte und der hat dann einen ganz entscheidenden Satz gesagt. Am Ende des Tages, sie können nicht ihren Eltern ihr ganzes Leben lang die Schuld für irgendwas geben. Am Ende des Tages ist jeder für sein eigenes Glück verantwortlich. Und das war für mich ein ganz entscheidender und prägender Satz. Und ja, dann habe ich zum letzten Gespräch auch meine Eltern eingeladen. Dann habe ich denen das gesagt, dass ich das damals alles mitbekommen habe. Dann habe ich denen gesagt, dass ich den Brief gefunden habe. Alle haben geheult, lagen sich in den Armen und ja, dann bin ich wieder zurück in die Stadt, wo ich halt gewohnt habe oder wohne und arbeite. War dann auch insgesamt ein halbes Jahr krankgeschrieben, offiziell wegen Burnout. Und ja, dann ging das halt weiter so, ne? Dann hat man versucht, normal zu leben. Ich war dann auch 9 Monate komplett nüchtern, habe dann doch irgendwann wieder Alkohol getrunken, weil ich dachte, es geht. Hatte dann weitere Abstürze. Es ging mir dann auch nicht immer so wirklich gut und ich habe auch viel verkackt mit meiner Ex-Freundin und das tut mir bis heute unglaublich leid. Und ja, letztendlich, ich wäre gern stabiler gewesen zu dem Zeitpunkt, aber sowas passiert halt einfach nicht von heute auf morgen und ja, schwierig. Also es ist immer noch ein schwieriges Thema, aber heutzutage, also ich habe mich dann Stück für Stück in den Phasen, wo es mir gut ging, weiter mit mir selbst auseinandergesetzt und vor ein paar Monaten dann auch das Selbstliebe-Coaching mit der lieben Laura angefangen. Und es tut auf jeden Fall unglaublich gut, jemanden zu haben, der einmal die Woche zuhört, mit dem man sich austauschen kann, der einfach viel, viel mehr Expertise hat und das einordnen kann, was das gerade für Gefühle sind. Und mir geht es auch viel, viel besser. Also ja, ich trinke immer noch manchmal und ja, ich konsumiere auch immer noch manchmal, aber im Großen und Ganzen geht es mir wesentlich besser als noch zu Beginn des Jahres. Also mir geht es aktuell gut. Ich bin happy. Ich weiß, wo meine Baustellen sind und ich arbeite weiter an diesen Baustellen. Und ich glaube, das ist das Wichtige am Ende des Tages, dass man nicht den Mut verliert, nicht die Kraft verliert, versucht besser mit Rückschlägen umzugehen und auch einfach versteht, dass wenn man einen Rückschlag hat oder dass es, wenn es einem mal nicht so gut geht, dass es eine Phase ist, ja, und dass das Leben nicht vorbei ist, dass man sich vielleicht manchmal für sich selber schämt, manchmal ist die Social Battery alle, manchmal möchte man nicht das Haus verlassen und das ist auch vollkommen okay und das geht anderen Menschen genauso und vielleicht ist es in unseren Fällen einfach extremer, extremere Gefühle, extremere, was auch immer, Situationen, aber das Leben ist nicht vorbei, egal wie beschissen mal ein Tag war oder egal wie scheiße man sich fühlt. Es geht doch irgendwann wieder bergauf und das ist, was am Ende des Tages zählt. Und was auch noch zählt, ist, dass man sich einfach versucht, selbst besser zu verstehen, warum reagiere ich in welcher Situation, wie hat es mit meinem inneren Kind zu tun oder was auch immer. Und das ist das Wichtige, das habe ich für mich gelernt und daran arbeite ich auch einfach weiter.
So, jetzt gibt es eine kurze Gelegenheit, mal durchzuatmen. Und bevor ich in die nächste Geschichte reingehe, möchte ich euch nochmal einladen, eine kleine Lektion aus der gewaltfreien Kommunikation hier mitzunehmen Und zwar, dass Leid nicht miteinander verglichen werden kann, beziehungsweise sollte. Wenn du jetzt merkst, irgendwie beim Zuhören, boah, das ist ja viel schlimmer als meine Situation und ich sollte mal nicht rumheulen, wenn es mir schlecht geht. Oder wenn du denkst, boah, das ist ja gar nichts, ich habe viel Schlimmeres erlebt, der soll mal nicht rumheulen. Wir vergleichen oft Dinge, die einfach gar nicht miteinander zu vergleichen sind. Falls du das nicht tust, dann kannst du jetzt auch skippen den Part, irgendwie die nächsten 30 Sekunden. Also viele Menschen haben oft diese Gedanken, hey, anderen geht es viel schlechter, mir darf es jetzt nicht schlecht gehen oder mir geht es noch nicht schlecht genug oder andere haben viel krassere Sachen gemacht als ich. Und egal, was jetzt noch für Stories kommen, du brauchst hier nichts zu vergleichen, vor allem nicht mit dir. Du brauchst die Geschichten nicht untereinander zu vergleichen, sondern du kannst probieren, die Qualität der Empathie, die in der gewaltfreien Kommunikation erlernt werden möchte, auch in diese Podcast-Folge mit einfließen zu lassen. Das heißt, zuzuhören, offen und mitfühlend, allerdings in dem Bewusstsein, dass die Person, der du zuhörst, nicht du bist. Du musst da nichts übernehmen und Mitleid hilft den meisten Menschen auch nicht wirklich weiter. By the way, alle Menschen, die hier Sachen eingereicht, eingereicht, das klingt weird, egal. Sachen, die mir geschickt haben, die stehen wirklich krass im Leben. Du würdest denen von außen nicht ansehen, was sie innerlich für Herausforderungen haben. Und dementsprechend finde ich, darf diese Podcast-Folge eine riesengroße Übungsplattform dafür werden, dass wir einfach ein bisschen mitfühlender und verständnisvoller mit unseren Mitmenschen umgehen, weil wir nie wissen, was sie innerlich durchmachen. Und jetzt habe ich noch eine kleine kurze Geschichte von einer weiteren Klientin von mir, diesmal auf Englisch. Ich lese es euch mal vor und ich gebe mir größte Mühe, die Betonung so zu legen, wie ich glaube, dass es gemeint ist. Laura supported me over the time frame of about 18 months. Initially we met very regularly, but later we met on a as-needed basis. I was working through some challenges in my life related to difficulties surrounding relationships and general feelings of sadness. I wasn't satisfied with where my life was, and I was working through making difficult changes. I was also struggling with feelings of anger about my situation and guilt for wanting to make changes that would impact myself and others. In working with Laura, I was able to work through my feelings in a healthy and productive way. I was able to resolve the feelings that were holding me stuck in a place of sadness and shift and learn to enjoy feelings of acceptance and happiness. I was able to take the steps that I needed little by little with her support and guidance. One topic that came up again and again was the topic of boundaries. As what I wanted and didn't want became clearer and clearer, I had to also learn to assert my boundaries in all areas of my life. This is a lesson that I continue to work on. I am ever thankful for the work with Laura and know that she is there for me with one message when I need her. From the bottom of my heart, Laura, I can now say that I'm truly happy and enjoying life to the fullest. Ha, mein Herz ist voll. Das war jetzt nicht ganz so detailliert wie die Geschichte davor, aber ich liebe Geschichten, die mittendrin irgendwie sehr dunkel scheinen und dann zu hören, hey, ich bin da rausgekommen und mir geht es jetzt wirklich gut. Und in diesem Fall war ich sehr nah dabei. Und ich kann sagen, dass es einfach wirklich bessere Zeiten gibt. Und wenn diese Podcast-Folge eine Message haben soll, dann ist es das. Und dementsprechend gehen wir jetzt direkt in die nächste Sprachnachricht.
Ja, dann versuche ich das jetzt mal. Ich hatte mal in meinem Leben eine depressive Phase. Es ist sehr lange her. Ich glaube, ich war da 23 oder 24 Jahre alt und hatte damit zu tun, dass meine Mutter an paranoider Psychose erkrankt ist und ich sie in die geschlossene Psychiatrie einweisen musste und irgendwann auch verstanden habe, dass diese Wahrscheinlichkeit, dass es so eine Einmalsache war, leider verstrichen ist und das wird wahrscheinlich chronisch werden. Das hat mich sehr überfordert, weil ich zudem auch schon studiert habe, konnte damals nicht so gut Deutsch und so irgendwie das Studium und dieses Persönliche und das alles irgendwie unter einen Hut, habe ich, glaube ich, sehr viel von mir erwartet und war sehr überfordert und hatte eigentlich den Wunsch, die Erde würde aufhören, sich zu drehen, damit ich einfach ganz kurz durchatmen kann, bevor irgendwie die Welt weitergeht. Und habe mich wirklich jeden Morgen gewundert, warum die sich denn weiterdreht und wie ich damit zurechtkommen soll. Und es war irgendwie tatsächlich einfach eine sehr schwere Zeit für mich. Also die Ereignisse schon, aber wirklich einfach jeden Tag so niedergeschlagen zu sein und einfach, weiß nicht, jeden Tag nach Hause zu kommen. Und ich wollte weinen, konnte aber nicht. Ich hatte immer so ein Kloß im Hals und ich wollte so gerne das einfach rausweinen, aber es ging nicht. Und irgendwann hat es so lange wehgetan, und dass ich irgendwann mal nichts mehr gespürt habe. Und hätte ich damals was spüren können, wäre das wahrscheinlich Freude, dass es endlich nicht mehr wehtut. Aber eigentlich war das ein sehr komischer Zustand, einfach gar nichts mehr zu empfinden, einfach keine Freude zu empfinden, keinen Schmerz zu empfinden, einfach so komplett gefühlslos zu sein. Und die Frage war ja auch so ein bisschen, okay, wie hast du das irgendwie überstanden? Was hat dir geholfen? Wie hast du da rausgefunden? Und obwohl ich mich nicht mehr so gut daran erinnere, habe ich mir das trotzdem rausgesucht, weil es, glaube ich, weil ich irgendwie, glaube ich, sehr stolz, naja, stolz, aber irgendwie ist es doch eine wichtige Erfahrung in meinem Leben gewesen. Deswegen würde ich die gerne dann doch aufarbeiten, obwohl ich es nicht mehr so frisch im Gedächtnis habe. Und ich glaube, was mir geholfen hat, ist das Gefühl von nicht alleine zu sein und das Gefühl von jemandem verstanden zu werden. Ich habe dann immer so sehr traurige, so eigentlich Musik gehört von so einer russischen Rockband, und die Lieder, die waren einfach so richtig, eigentlich haben die so eine niedergeschlagene Laune gemacht. Also auch die Typen, die das gesungen haben, die waren alle, glaube ich, sehr fertig mit ihrem Leben. Aber ich habe mich irgendwie verstanden gefühlt. Also ich konnte dann eben nicht weinen, aber ich konnte irgendwie so mit dieser Musik konnte ich einfach sein und einfach irgendwie das Gefühl haben, oh, das passt so gut. Ich erinnere mich irgendwie nicht. Ich weiß, dass ich damals Therapie gemacht habe, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die mir nicht viel gebracht hat, aber vielleicht irre ich mich auch, weil eins hatte diese Therapie definitiv, dass ich jemanden hatte, mit dem ich reden konnte, der mir zugehört hat und mir auch das Gefühl gegeben hat, dass ich nicht alleine bin, und ja, dass es auch andere Menschen gibt, denen auch so schlecht geht, so, die auch so eine Lebenssituation haben. Ich glaube, das ist das, was ich da mitgenommen habe. Und sie hat mich auch mal gefragt, ob ich Medikamente nehmen möchte gegen die Depression, und ich habe nein gesagt. Also daran erinnere ich mich auch, irgendwie so ein, wahrscheinlich auch der Wunsch, das alleine zu schaffen. Und ich erinnere mich in dieser Depression, also außer dieser depressiven Phase, weil die ja irgendwie so eigentlich einmal in meinem Leben war und dann wirklich sehr deutlich begrenzt war, ganz doll Angst hatte vom Verrücktwerden. Ich hatte irgendwie Angst, dass ich verrückt werde. Und ich weiß gar nicht warum, aber die war so stark da. Wahrscheinlich, weil ich auch Angst hatte, meine Schwester dann alleine zu lassen, weil mein Vater war nicht wirklich eine Unterstützung. Meine Mutter war dann weg, und dann bliebe nur noch meine Schwester. Und das wollte ich ihr nicht antun, so ganz alleine zu sein. Auch das hat natürlich geholfen, dass ich meine Schwester hatte. Ich glaube, jetzt habe ich verstanden, ja, jetzt bin ich bald 43, also 20 Jahre ist es her. Ich hätte viel mehr mit ihr reden müssen. Also ich glaube, so viel haben wir nicht miteinander geredet, sondern jeder ist so ein bisschen für sich mit der Situation fertig geworden. Trotzdem ist es so, dass ich manchmal bei ihr übernachtet habe, und wir einfach, ich wusste einfach, die gibt es auch. Und irgendwann habe ich ein Praktikum in Berlin bekommen. Und Berlin war schon immer die Stadt, in der ich leben wollte. Da habe ich mich, seit ich nach Deutschland gekommen bin, war das die einzige Stadt, wo ich mich zu Hause gefühlt habe. Und dann bin ich nach Berlin für 6 Monate und bin bei Freunden untergekommen, die so ein bisschen, als sie mich gesehen haben, so erschrocken sind und gesagt haben, du lächelst ja gar nicht mehr. Und dann wohnte ich bei denen, und wir haben jeden Tag zusammen gegessen, eine Serie geguckt oder Siedler von Katar gespielt und Tee getrunken, ganz viel Schokolade gegessen und einfach über alles im Leben gelacht. Ich weiß nicht, sie hatten so eine Art, über alles im Leben lachen zu können. Und ich glaube, davor habe ich schon so ein bisschen den Dreh rausgehabt, aber das hat mir wahrscheinlich am meisten geholfen, einfach so ein bisschen in Liebe und Lebensfreude zu baden. Und ich bin denen unglaublich dankbar, dass sie dieses wunderschöne Geschenk gemacht haben. Ich hoffe, dass ich das manchmal, vielleicht nicht Ihnen, aber anderen Menschen zurückgeben kann. Und ich blicke sehr, sehr oft auf diese Phase zurück. Ich habe damals einen Film geguckt, einfach immer wieder in dieser Zeit, so ganz komisch, weiß ich auch nicht warum. Dogma hieß der, über die zwei Engel, die wieder in den Himmel zurück wollen. Und auch da ging es sehr viel darum, das eine Schicksal irgendwie, ja, wahrscheinlich anzunehmen. Und obwohl ich nicht gläubig bin oder eigentlich nicht mehr bin, aber ich merke trotzdem, wenn es mir nicht gut geht, kommt irgendwie dieser Gedanke von diesem Göttlichen und dieser Liebe, allumfassenden, reinen Liebe dazu. Und in diesem Film ging es unter anderem auch um Jesus Christus und darum, dass er sein Schicksal sich auch nicht ausgesucht hat und es blöd fand, aber irgendwie dann sich doch damit arrangiert hat. Und ja, das hat mir irgendwie geholfen. Also der Gedanke und der Gedanke, es gibt auch noch eine Frau in diesem Film, die auch sozusagen mit ihrem Schicksal nicht einverstanden ist und sich damit schwer tut. Und dieser Gedanke von nicht alleine zu sein, der hat mir sehr geholfen. Und irgendwann Jahre, Jahre, Jahre später stand ich vor einer Entscheidung. Also es ging darum, ich wusste, ich bin mit einem Menschen zusammen, mit dem ich nicht glücklich bin, obwohl es ein sehr schön, also ein sehr liebevoller, toller Mensch ist, aber ich bin mit ihm nicht glücklich. Und ich habe mir nicht zugetraut, mit ihm Schluss zu machen, weil ich dachte, ich bin zu alt und wer will mich noch und überhaupt und habe ich dann noch Kinder. Und dann hat irgendein Teil von mir einfach diesen Film Dogma angemacht. Einfach, ich habe den jahrelang nicht geguckt und dann nochmal geguckt, um mich dran zu erinnern, dass ich schon so viel in meinem Leben ja hingekriegt habe oder gemeistert habe, dass das definitiv nicht mal annähernd daran kommt und ich das auch definitiv schaffen werde. Und so war es dann auch.
Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, aber vielen, vielen Dank für euer Vertrauen. Ich lese jetzt nochmal die nächste Geschichte vor, bevor wir dann wieder in der Sprachnachricht gehen. Und in den Shownotes kannst du die einzelnen Zeiten für die einzelnen Stories sehen, falls du zu irgendeiner nochmal separat zurück möchtest. Also, aktuell bin ich 43 Jahre alt. Seit über 20 Jahren arbeite ich im therapeutischen Kontext mit Menschen. Wie viele andere Menschen habe auch ich die ein oder andere harte Zeit erlebt, über die ich in diesem Rahmen berichten möchte, berichten darf. Ich habe Depressionen. Ich bin nicht kaputt, muss nicht repariert werden, muss mich dafür nicht schämen, schweige aber auch nicht. Ohne einen bewusst erlebten Auslöser oder klar erkennbaren Grund begannen diese Gefühlslagen, als ich etwa 11, 12 Jahre alt war. Die Stigmatisierung, vor allem bei Männern, ist enorm. Dafür habe ich mir bereits früh aus Scham vor Schwäche eine Maske aufgesetzt. Doch dann und wann wird das Konstrukt oder Teile davon erschüttert. Dann fällt es mir oft schwer, Dinge zu filtern und Emotionen zu kanalisieren. Tausende Eindrücke stürzen zeitgleich auf mich ein. Ich bin nicht kaputt, muss nicht repariert werden, ich habe nur Depressionen. Ich habe ein Problem damit, übermäßig berührt zu werden. Oftmals sind mir unnötig lange körperliche Kontakte unangenehm. Ich habe lange überlegt, warum das so sein könnte. Aber erst vor kurzem erinnerte ich mich wieder an einen jahrelang zurückliegenden Vorfall der sexuellen Nötigung, der an mir im Alter von ca. 18 Jahren verübt wurde und den ich im Grunde fast komplett vergessen oder aber unterbewusst verdrängt hatte. Auch hier aus Scham äußerte ich mich nie. Der Betreffende stellte sich, erstattete Anzeige gegen sich selbst, Punkt aus Ende. Für die Gerichtsbarkeit war es das. Was geblieben ist, ist eine Störung innerhalb von Beziehungen. Ich distanziere mich oft und fühle mich keinem Umfeld wirklich zugehörig. Kurz nach meinem 27. Geburtstag machte mein Körper mir das größte Geschenk in Form einer Krebserkrankung. Damals und auch heute kann ich es so sagen und so sehen. Ich habe mich nie gefragt, warum ich. Meinem Körper gelang es, dass ich mich mit mir selbst befassen musste. Alles, was ich jahrelang vor mir herschob, musste ich jetzt betrachten, konnte nicht mehr davor weglaufen. Im Zeitabschnitt diverser Operationen und der Chemotherapie hatte ich Zeit für einen konstruktiven Austausch mit mir selbst. Einen Magic Moment. Ich könnte weitermachen wie bisher oder aber eine Änderung herbeiführen. Keine kleine Änderung. Rückblickend habe ich mein ganzes Leben ein Leben der anderen geführt. Was mir half, war diese Erkenntnis und die Erlaubnis an mich selbst, ich zu werden. Keine Kopie eines anderen Menschen. Vieles, was mir zustieß, geschah aus einem Konflikt meiner Werte. Ich tat Dinge, meist für andere, die ich selbst so gar nicht wollte. Mir half zum Beispiel die Erkenntnis, was mir wichtig ist, welche Zustände einen Wert für mich generieren. Und dann eben auch, diese konsequent umzusetzen. Lange widerstrebte mir der Begriff Egoismus oder gesunder Egoismus. Heute weiß ich, dass es Selbstfürsorge heißen muss. Ebenso half mir mein verloren gegangener Zugang zu meiner Intuition, Dingen mich nicht rational anzunähern, sondern aus dem Bauch heraus zu entscheiden. Auch um innere Konflikte selbst zu spüren und dann zu verändern. Meine Schöpferkraft wieder anzuerkennen, zu erlauben. Wer soll es für mich ändern? Ebenso hilfreich ist es für mich gewesen, mich nicht zu verschließen, sondern den Weg nach vorn, den Pfad in die Öffentlichkeit zu wählen. Mut zu beweisen und eben nicht mehr zu schweigen. Ehrlichkeit nicht nur in Bezug zu anderen Menschen, sondern in erster Linie zu mir selbst. Wie ehrlich bin ich zu mir? Wie wichtig bin ich mir? Wie wertschätzend bin ich mit mir? Die Vergangenheit heißt so, weil sie vergangen ist. Sie legte aber den Grundstein, formte uns zu dem Menschen, der wir im Heute sind und der in das Morgen blicken darf. Mit meinen Narben komme ich klar, lebe heute gut mit ihnen. Trotz allem freue ich mich auf die Zukunft mit meiner kleinen Familie und blicke mit Zuversicht auf alles, was uns noch erwarten wird. Ich wünsche jedem, der das empfängt, Kraft, Gesundheit, Glück und Reichtum. Das wünsche ich dir auch. Und jetzt kommt die nächste Sprachnachricht.
Hallo, liebe Laura. Ja, du fragst nach Geschichten über eine harte Zeit im Leben und wie wir da rausgekommen sind. Und irgendwie dachte ich dann sofort so, ja, ich bin schon mal durch eine harte Zeit gegangen. Und dann dachte ich so, ja, aber irgendwie bin ich ja auch noch mittendrin. Also, wo fange ich an? Ich habe eine Depression, könnte man, ja, doch, ich habe eine Depression und kannte so, ja, schlechte Stimmungslagen und auch, dass es mir eine Weile nicht gut geht, kannte ich schon irgendwie länger und auch melancholische Gedanken und schon seit der Teenagerzeit war für mich eigentlich klar, ich mache dieses Leben hier freiwillig und Selbstmord war oder ne, der Freitod war für mich irgendwie nie etwas, was verurteilungswürdig ist, sondern war irgendwie immer so, okay, das ist dann der Weg raus, wenn man halt keinen Bock mehr hat, wenn es nicht mehr lebenswert erscheint, dann ist das irgendwie völlig okay. Also ich hatte nie Angst vor dem Tod und fand, das war eher immer so der ja easy way out, in Anführungsstrichen, eher was positiv belegt ist insgesamt. Und als ich dann nach der Geburt meiner Kinder, jeweils ungefähr ein Jahr nach der Geburt, fing es an, mir richtig schlecht zu gehen. Nach dem ersten Kind hatte ich schon mal irgendwie eine Phase mit Therapie. Da war das aber, hier hieß es noch so, ja, depressive Verstimmung vielleicht, aber das ist nicht so schlimm. Ich bin dann auch wieder schwanger geworden und dann war es wieder gut. Also Schwangerschaftshormone haben bei mir immer so ein bisschen alles besser gemacht. Und dann nach meinem zweiten Kind war es aber echt hart für eine Weile. Und ich habe alles Mögliche versucht und gesucht. Also da war mir noch nicht klar, dass das eine wirkliche Depression ist oder sein oder sich dazu auswachsen kann. Verschiedenste Seminare besucht. So Persönlichkeitsentwicklung ist voll mein Ding geworden. Und vieles hat auch wirklich mich weitergebracht und geholfen. Also Ende 2020 war es dann richtig, richtig schlimm. 21 am Anfang des Jahres ging es mir so dreckig, dass ich da dann auch dachte, okay, gut, das ist jetzt wirklich eine Depression. Da habe ich das erste Mal diesen Gedanken auch zugelassen und dann recherchiert und mir dann eine Therapeutin gesucht. Das hat auch irgendwie alles geklappt und ich war dann sehr lange krankgeschrieben, also ein ganzes Jahr und habe weiterhin Seminare besucht. Also ich habe zum Beispiel die Heldenreise gemacht, kann ich nur empfehlen, war total gut. Das hat mir alles wirklich sehr gut getan, aber nicht so richtig den Durchbruch geschaffen. Aber es waren alles Themen, die ich irgendwie bearbeiten konnte. Auch, ich habe auch Medikamente genommen und hatte dann nochmal einen Medikamentenwechsel. Und ich glaube, der Medikamentenwechsel, der war tatsächlich das, was nochmal ein richtiger Gamechanger war. Der hat schon einiges geändert. Ich merke, dass das nicht alles ist, dass ich auch noch dass da noch Potenzial ist. Und ich frage mich ganz oft, warum alle anderen irgendwie so sehr am Leben hängen und ich das immer nur alles so scheiße finden muss. Was ja auch nicht unbedingt stimmt. Ne? Ich finde das auch oft ganz schön. Man kann viele Dinge genießen. Ich bin ein Mensch, der wirklich gerne genießt und sei es nun Musik oder Tanz oder Körper oder Essen, also oder Natur, draußen sein. Ich genieße das wirklich alles sehr und trotzdem finde ich halt sehr viel auch immer viel zu anstrengend. Naja, das ist natürlich auch ein Symptom der Depression. Die Frage, was mir denn da rausgeholfen hat, ist so einfach natürlich nicht zu beantworten, aber wie gesagt, das Medikament, das hat überhaupt erstmal möglich gemacht, dass ich bereit bin für Heilung vielleicht und positive Gefühle. Und woran ich jetzt noch arbeite, ist tatsächlich Selbstannahme, mich so anzunehmen, wie ich bin. Das fällt mir nicht ganz so leicht. Und mir dann selbst die Erlaubnis zu geben, das auch irgendwie auszuleben. Das ist irgendwie nicht so einfach heutzutage. Mit einem Leben, das von außen betrachtet wirklich fast perfekt ist. Es gibt eigentlich, wenn man das neutral betrachtet, nichts Schlimmes in meinem Leben. So würden sich das andere vielleicht wünschen. Ich glaube, mit Depression haben sehr viele Menschen zu kämpfen. Und jeder auch auf seine eigene Art und Weise. Das ist dann, vor allen Dingen, wenn man sich sehr nahe ist, gar nicht so einfach, das zu ertragen vielleicht auch, was der andere gerade durchmacht. Was ich noch nicht gesagt habe, was wirklich auch geholfen hat oder was mir geholfen hat und was für viele vielleicht nicht ganz selbstverständlich ist, ist quasi rückhaltlose Unterstützung von meinem Mann in diesem ganzen Prozess. Unsere Beziehung war zentraler Aspekt meiner Depression. Und trotzdem ist er auch wirklich, also ein Held dafür, was er alles möglich gemacht hat. Der hat alles ertragen, denn es ist nicht leicht, depressive Menschen zu ertragen, vor allen Dingen in einer tiefen Phase. Der hat alles ertragen, der hat an sich gearbeitet, er hat super viel Verständnis aufgebracht und ist irgendwie immer liebevoll geblieben. Ich kann jetzt nicht sagen, dass wir uns nie irgendwie auch mal gestritten hätten. Und es gab natürlich auch für ihn echt harte Zeiten. Und auch zwischen uns war es sehr lange sehr auf der Kippe. Aber er war mir immer wohlwollend. Also er wollte eigentlich immer nur, dass es mir besser geht. Und war dafür auch bereit, sehr viel auf sich zu nehmen. Wofür ich wirklich sehr, sehr dankbar bin. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich mich sehr, sehr glücklich schätzen kann und sehr dankbar bin.
Okay, letzte vorgelesene Geschichte. Und Leute, ich verspreche euch, ich habe keine Vorgaben gemacht, worum die Herausforderung sich drehen soll. Also ich habe nicht gesagt, die Herausforderungen sollen mentaler Natur sein, die harten Phasen müssen die und die Qualität haben. Ich finde einfach sehr, sehr krass, dass der Großteil dieser Geschichten sich mit mental sehr dunklen Phasen befassen. Es war nicht von mir vorgegeben. Ich habe einfach nur gefragt, was war eine herausfordernde Zeit in deinem Leben und wie bist du da rausgekommen? Und diese Geschichten sind zusammengekommen. Also, seit Juni 2022 scheint mein ganzes Leben eine Herausforderung zu sein. Durch den Suizid meines Vaters scheint alles aus den Fugen geraten zu sein. Diagnose Anpassungsstörung und dazu posttraumatische Belastungsstörung. Alles, was da so in den letzten 54 Jahren in den Keller gepackt wurde, ich in die hinterste Ecke geräumt hatte, vermeintlich verarbeitet war, versucht nun auf einmal wieder rauszukommen. Mit dem Tod gingen meine Gefühle ebenso. Ich dissoziiere. Und genau das ist meine größte Herausforderung, denn man unterdrückt nicht nur die unangenehmen Gefühle wie Wut, Angst oder Trauer, sondern auch die schönen wie Freude, Endorphine oder Frohsinn. Alles ist gleich, eine Linie, keine Hochs, keine Tiefs, nichts. Ich bin mitten im Prozess, meine Welt wieder gerade zu rücken, Traumata, die ich als solche gar nicht erkannt habe, zu verarbeiten, Überlebensstrategien, die aus den Traumata entstanden sind, abzulegen, den Keller Stück für Stück zu entrümpeln und mich von Altem zu lösen und mit all dem dann zurück zu meinen Gefühlen zu finden. Was mir dabei hilft, ich besuche seit Dezember 2022 einmal pro Woche einen Psychotherapeuten, der mir erst einmal die Augen geöffnet hat, sodass ich wieder sehen kann und verstehe, welche Strategien ich mir da so angeeignet habe. Ich habe mir ein Notizbuch angelegt, in dem ich die Therapiestunden aufschreibe, um mir noch einmal Gedanken zu machen. Dabei schreibe ich den Verlauf der Sitzung auf und dann das, was mir dabei so durch den Kopf geht. Das wühlt manches Mal so sehr auf, dass ich eine Schreibblockade bekomme und nichts mehr geht. An der Stelle atme ich erst einmal durch und lege das Buch zur Seite. Ich mache mir dann Meditationsmusik an und widme mich der Kunst. In den meisten der Fälle mache ich eine Collage. In diesem Schaffensprozess schaffe ich es, mich mit mir zu verbinden und einen Zugang zu meinen Gefühlen zu erhalten. Das kann viele Stunden dauern, manchmal aber auch nur 1 bis 2 Stunden und nicht immer fühle ich derweil bewusst etwas. Aber wenn die Collage fertig ist, erkunde ich die Gefühle, die mir die Collage zeigt und sehe, was in der Tiefe im Unbewussten verborgen war. Anschließend sehe ich meist klarer und kann weiterschreiben. Und als letzter Schritt, den ich auch lange in meinem Leben versäumt habe, spreche ich mit meinem Partner und Freunden über meine Gedanken und Erkenntnisse, spreche ebenso über meine Gefühle und lerne somit, mich zu öffnen und immer mehr zu vertrauen. Auch wenn ich die Gefühle noch nicht wirklich spüren kann, bin ich mir aber bewusst, dass sie da sind. Und es gibt tatsächlich Tage, wo ich ein ganz klein wenig das Gefühl habe, ein Gefühl zu spüren, auch wenn nur für einen kurzen Moment. Das macht mir Hoffnung. Das war jetzt eine Geschichte von einem Zeitpunkt, der noch ein bisschen mehr im Prozess ist. Und jetzt folgt noch eine kleine Sprachnachricht, die wieder quasi ein bisschen längere Zeit nach so einem Prozess aufgenommen wurde.
Im Leben steht man ja immer wieder vor Herausforderungen. Es kann aber eine Zeit geben, da sind diese Herausforderungen eine Überforderung, weil man sich selber verloren hat. Ich war in einer Zeit auf jeden Fall so gefangen und habe Werte anderer Leute angenommen. Auch das, was ich erreichen sollte, was ich machen soll. Ich wurde so unter Druck gesetzt, dass ich irgendwann aber gespürt habe, das bin nicht ich. Aber wie komme ich da wieder raus? Wie kann ich lernen, dazu Nein zu sagen? Und dabei hast du mir dann richtig geholfen, das alles erstmal zu erkennen, was gar nicht ich bin, was ich davon aber alles gemacht habe und nicht mehr machen möchte. Und wie ich da rauskomme, wie ich wieder zu meiner eigenen Stärke komme, zu meinem Selbstwert und klar sagen kann, nein, das möchte ich nicht. Ich habe es vielleicht gemacht, aber jetzt möchte ich das nicht mehr machen. Ich möchte mich weiterentwickeln. Und dazu gehört auch, Nein sagen zu können. Und das konnte ich dank dir lernen. Ich habe mich danach viel freier gefühlt. Der ganze Druck ist von mir abgelassen und ich konnte wieder voll zu mir finden, in meiner Mitte, zu meinen Werten, zu meinen Vorstellungen, zu meinen Träumen, wo ich überhaupt hin möchte und nicht, wo die anderen mich gerne sehen möchten. Und dafür bin ich dir so dankbar, dass ich auch einfach wieder so viel Kraft gewonnen habe und neue Energie. Ich mir klarer in meinem Leben geworden bin und da ganz klar aussortieren konnte und das alles auf eine neue Ebene stellen konnte. Dazu kamen dann auch Fragen wie, kann ich mir einen zweiten Hund leisten oder schaffe ich das überhaupt? Und ich war damals doch ein bisschen voller Zweifel, ob es die richtige Zeit ist. Aber es war genau die richtige Zeit zu dem Zeitpunkt, wo ich alles geändert habe, mir dann halt auch einen zweiten Hund, meinen Traumhund zuzuschaffen, weil er einfach nochmal mehr Leben und mehr Stimmung in mein Leben gebracht hat und mich gezeigt hat, was ich wirklich kann. Da dieser Hund ein Angsthund ist, ja, konnten wir sehr viel üben, trainieren. Und ich konnte so noch mal mehr an mir wachsen und habe wirklich da noch mal so viel Selbstvertrauen bekommen durch diesen Hund. Und ich bereue es keine einzige Sekunde. Die kleine Maus, die stupst mich hier gerade auch wieder an. Das ist so ein süßer Kuschelhund geworden. Und ich liebe die so über alles. Ja, was ich gelernt habe, ist, dass ich mit Tieren sehr gut kann und ich Tiere auch in meinem Leben brauche. Und das hat alles mit dir richtig angefangen, da wieder zu mir zu finden. Da, wo ich heute stehe, würde ich nicht ohne dich stehen. Kleine Mausi. Ja, hallo. Ja, ohne dich würde ich nicht hier jetzt an diesem Punkt sein und wieder mehr mit Selbstvertrauen in mein Leben gehen. Nein, zu vielen Dingen sagen zu können und das halt auch ganz klar eine Grenze zu ziehen. In mehreren Lebensbereichen. Vielen lieben Dank, Laura, dafür.
So, es gab zwar noch mehr Sachen, die mir geschickt wurden, aber ich würde sagen, wir machen hier einmal einen Stopp. Es waren jetzt auf jeden Fall intensive Geschichten dabei und ich hatte ja gesagt, dass ich noch eine kleine Sache von mir teilen wollte. Und alleine schon bei dem Gedanken, das mit euch in einem Podcast zu teilen, werde ich so ein bisschen nervös und dabei merke ich, wie krass viel Mut dazu gehört, das hier in so einem Podcast zu teilen. Und wenn du bis hierhin dabei bist, dann vielen, vielen Dank, dass du dem Ganzen hier Gehör schenkst und Raum schenkst. Und wenn du mitgemacht hast, dann nochmal ein riesengroßes Dankeschön, dass du dich dazu überwunden hast. Ja, mein herausforderndes Beispiel ist jetzt nicht die herausforderndste Phase meines Lebens, würde ich sagen, aber schon eine sehr stressige Phase, sag ich mal. War auf jeden Fall eine Zeit, in der ich und mein Partner noch gar nicht mal so lange zusammen waren. Und wir haben quasi mit einem relativ großen Schuldenberg in die Beziehung gestartet, beziehungsweise er. Und dadurch, dass wir relativ schnell ja zusammengezogen sind und alles zusammen auch irgendwie gesehen haben als unser Gemeinsames, habe ich mich da relativ schnell mit im Boot gefühlt. Und dann gab es einen Menschen, der uns da raushelfen wollte, beziehungsweise sich ursprünglich verantwortlich gefühlt hat, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich sehr einnehmen lassen von diesem Menschen, von seinen Geschichten, von seinen Visionen, von dem, was er für uns gesehen hat. Und ich habe sehr viel Geld in etwas investiert, was eigentlich ein von ihm erfundenes Luftschloss war, beziehungsweise ein zum Scheitern verurteiltes Projekt. Und ich habe sehr, sehr lange Zeit oder beziehungsweise über Monate hinweg nicht realisiert, dass ich dieses Geld, was ich dort reinstecke, einfach nur verbrenne. Und es gab immer wieder Momente, wo ich dachte, oh, du musst den Ausstieg schaffen. Aber wenn du da jetzt weiter drin bleibst, dann wird es einfach nur noch schlimmer. Aber es mir einzugestehen, dass das ganze Geld oder dass das einfach, dass dieses Projekt zum Scheitern verurteilt ist, dass das alles umsonst war, hätte bedeutet, mir einzugestehen, dass das, was ich bisher investiert hatte, verloren ist. Und dementsprechend habe ich sehr lange in so einer Art Verdrängungs- oder ja, Verleugnungsmodus noch verbracht und hatte Hoffnung. Und dann kam auch immer mal wieder Hoffnungsschimmer auf, irgendwas hat dann doch geklappt und dann habe ich eine relativ, ja doch signifikante Rückzahlung bekommen und dann war ich wieder hooked. Und dann habe ich größte Versprechen bekommen, zum Beispiel, dass ich in Form eines Campervans zurückgezahlt werden würde oder ausbezahlt werden würde. Und ja, das Ganze ging dann so weit, bis ich irgendwann gemerkt habe, ey, das wird nichts. Ich werde weder das Geld noch einen Campervan sehen. Und irgendwann stand ich dann auf dem Parkplatz eines Automobilverkäufers in dem Van, den ich jetzt habe und habe für mich beschlossen, dass es mir reicht, dass ich jetzt das Ding selber in die Hand nehmen werde. Ich habe mir dann den Van selber gekauft und mein Freund und ich haben den Van selber ausgebaut und ich habe von diesem Menschen nie wieder was gehört. Und ich glaube, die größte Herausforderung in dieser gesamten Geschichte war eigentlich die Vorwürfe, die ich mir selbst gemacht habe. Also die, wie konntest du so dumm sein, Gedanken? Wie konntest du so naiv sein und da immer und immer und immer wieder irgendwie dich einlullen lassen? Letzten Endes bin ich aber sehr froh, dass ich dann irgendwann den Ausstieg geschafft habe, dass mein Partner und ich es da durchgeschafft haben und jetzt auch nicht bleibende Schäden, sage ich jetzt mal. Was heißt bleibende Schäden? Wir haben keinen größeren wirtschaftlichen Schaden oder keinen Beziehungsschaden davon getragen. Es war eine sehr herausfordernde Phase für uns beide. Viel Schuldgefühle auf seiner Seite, viel, wie gesagt, Selbstvorwürfe und Scham auf meiner Seite. Und tatsächlich das, was mir daraus geholfen hat, war dieser Moment im Van, wo ich gesagt habe, nö, jetzt reicht's mir. Ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich kaufe jetzt selber einen Van, wir bauen den jetzt selber auf und ich verlasse mich jetzt nicht mehr darauf, dass mir von außen geholfen wird, sondern wir machen das jetzt selber. Fun Fact dazu, momentan lerne ich so ein bisschen mehr wieder Hilfe von außen anzunehmen und einfach mal darauf zu vertrauen, dass ich mich auch mal zurücklehnen darf. Weil ich jetzt gerade einen angebrochenen Knöchel habe, bin ich teilweise auf externe Hilfe irgendwie so im Alltag angewiesen. Das ist dann wiederum eine andere Herausforderung, aber in diesem Fall war es absolut hilfreich zu sagen, nein, verdammt, ich schaffe das alleine. Und ja, damit möchte ich diese Podcast-Folge beenden und wie gesagt, falls du bis hierhin dran geblieben bist, vielen, vielen, vielen Dank. Und die nächste Podcast-Folge wird wieder ein, in Anführungsstrichen, normales Experteninterview. Es wird ein richtig, richtig geiles Thema, radikale Ehrlichkeit und Beziehungen. Darüber werden wir quatschen und bis dahin, mach's gut.